Ho, 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 es ist Weihnachtszeit, die Zeit der Geschenke. Und ich dachte mir, ich schenke euch oder uns allen und auch mir selbst eine Überraschungsfolge noch diesen Dezember. Also eine weitere Podcast-Folge diesen Dezember. Und zwar eine ganz spezielle, eine, auf die ich mich sehr freue, mit meinen Freunden von Veritas. Und was Veritas ist und wer ihr beide seid, Jenny, Tobias, das werden wir jetzt nach und nach erarbeiten in der nächsten Stunde. Erst einmal willkommen. Hi.
Hi, danke schön.
Ja, hi, danke. Wir freuen uns sehr, da zu sein.
Yeah, wir freuen uns auch. Also ich freue mich, das war kein königliches Wir. Also ich freue mich und ich denke wir, also ich spreche für die Hörerin sicher mit, deswegen ein königliches Wir, das uns alle umfasst. Wir freuen uns auch, mit euch zu sprechen. Und Veritas, das ist Latein für Wahrheit. Aber es ist nicht nur Latein für Wahrheit, sondern es ist auch der Name eurer Beratungsstelle. Wer ist Veritas und was macht ihr so? Und gerne auch natürlich, bitte stellt euch doch mal vor, wer seid ihr denn so?
Ja, vielleicht fange ich erstmal mit der Beratungsstelle ganz kurz an und dann sagen wir auch noch zwei Worte zu uns. Genau, die Beratungsstelle Veritas, die gibt es jetzt fast 4 Jahre, und ist eine Beratungsstelle, die im Untertitel heißt für Betroffene von Verschwörungserzählungen. Wir haben uns also gegründet, wenn man so zurückrechnet, mitten in der Pandemie, weil wir festgestellt haben, in der Pandemie waren ganz viele Familienangehörige vor allen Dingen mit Verschwörungserzählungen konfrontiert und wussten damit nicht so richtig umzugehen, wenn die Mutter, der Partner, die Partnerin oder auch Kinder sich diesen Theorien zuwandten und das permanent zum Thema wurde in den Familien und zu ganz viel Streit geführt hat. Und wir haben dann damals gesagt, da braucht es irgendwie ein Unterstützungsangebot, weil wir im Internet nicht nur festgestellt haben, diese Theorien werden immer größer und verbreiten sich dort, sondern auch ganz viele Betroffene haben auf Social Media irgendwie ihren Frust, aber auch irgendwie einen Leidensdruck zum Ausdruck gebracht und haben gesagt, irgendwie weiß ich nicht mehr weiter, ich bin kurz davor, mich von meiner Mutter zu trennen und das tut mir alles so weh und ich brauche irgendwie Unterstützung. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal da was aufzubauen und ein Unterstützungsangebot zu machen und haben dann Veritas ins Leben gerufen. Und das wurde sofort total gut angenommen. Also wir haben im ersten Jahr, das war natürlich auch noch mitten in der Pandemie, über 750 Anfragen bundesweit bekommen, sind völlig überrannt worden, weil es so eine große Nachfrage danach gab. Und seitdem versuchen wir vor allen Dingen Angehörige zu unterstützen, aber auch Verschwörungsgläubige selbst, die vielleicht irgendwie sagen, ich merke, irgendwas stimmt da nicht, ich will irgendwie raus und mich da auch wieder ein bisschen lösen von diesem Gedankengut, so als auch Fachkräfte, die wir unterstützen. Und das machen wir in verschiedener Art und Weise mit Präsenzberatung, mit telefonischer Beratung, mit Beratung per Videotool und ab nächstem Jahr dann auch mit einer Mailberatung. Genau, so viel vielleicht erstmal zur Beratungsstelle und dann
Darf ich
Jenny.
vielleicht ganz kurz, ja, darf ich ganz kurz einhaken dort schon mal? Also auch Transparenz. Ja, ich bin ja bekannt für komplett unprofessionelle, distanzlose Gespräche mit Leuten, die ich auch sonst kenne. Und so ist es auch in diesem Fall. Also ich bin euch auch schon seit mehreren Jahren verbunden. Deswegen Transparenzhinweis. Ich bin selber mit anderen zusammen im wissenschaftlichen Beirat von Veritas. Das heißt, ich weiß im Großen und Ganzen natürlich, was ihr macht, wie es abläuft und schaue ich schon mit anderen. Wir treffen uns so ja ein paar Mal im Jahr so ein bisschen über die Schulter und beziehungsweise ihr gebt uns Feedback, was ihr so macht und wir brainstormen zusammen und gucken halt. Und ich bin immer wieder beeindruckt auch von eurer Arbeit. Also nur das, falls man nachschaut, man findet mich natürlich auch auf der Webseite. Also alles hängt mit allem zusammen. Ich stehe auch auf eurer Webseite und ich weiß, ich werde heute diesen Podcast auch allerlei Fragen stellen, die auch einfach dazu dienen, euch einem größeren Publikum vorzustellen und die nicht unbedingt Fragen sind, auf die ich keine Antwort habe, so von vornherein, sondern die kenne ich in Teilen eben auch schon. Ja, das nur zur Transparenz und jetzt sehr gerne zu euch beiden. Wer seid ihr denn? Was ist euer fachlicher Hintergrund und wie kommt man denn dazu bei einer Verschwörungs Theorie-Beratungsstelle zu arbeiten. Das ist ja schon ein bisschen exotisch.
Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Jenny Winkler. Ich bin Sozialarbeiterin und ich arbeite seit diesem Jahr hier bei Veritas in der Beratungsstelle und parallel noch in einem anderen Projekt vom IZRD. Das ist der Träger. Und habe mich schon immer dafür interessiert, warum Menschen glauben, was sie glauben. Ich glaube auch mit so einer kleinen Traurigkeit, weil ich nie an irgendwas Höheres geglaubt habe und mich das einfach wahnsinnig fasziniert hat, warum Menschen das bewegt, was das Positive daran ist, aber wann es auch zu Leidensdruck führt. Und habe mich dann in den letzten Jahren viel mit Esoterik, Verschwörungserzählungen, sogenannten Sekten, insgesamt auch destruktiven Bewegungen und Gruppen auseinandergesetzt. Und war in anderen Beratungskontexten vorher schon unterwegs. Dadurch kannten wir uns ja auch schon, Jan, als ich in deinem Seminar öfter mal mit der Suizidprävention unterwegs war. Genau. Und dann bin ich hier gelandet und berate seitdem Betroffene von Verschwörungserzählungen in der Beratungsstelle.
Genau, ich bin Tobias, Tobias Meilicke. So, ich habe diese Beratungsstelle mitgegründet und aufgebaut und bin vom Herkunft her eigentlich Politikwissenschaftler, Islamwissenschaftler und Soziologe und war vorher 6 Jahre lang Leiter einer Beratungsstelle im Themenfeld religiös begründeter Extremismus, was eigentlich immer so ein Schlagwort ist für Islamismus in Deutschland. So, wo wir ganz viel Angehörigenberatung gemacht haben, vor allem mit Eltern, wo sich Jugendliche in salafistische und islamistische Strömungen begeben haben, bis hin dann auch zum Islamischen Staat gegangen sind oder gehen wollten. So, und habe auch die Erfahrung, die ich da machen durfte, in die Arbeit von Veritas versucht mit zu integrieren und habe neben dem sozialwissenschaftlichen Hintergrund noch eine systemische und eine gestalttherapeutische Ausbildung, also auch noch so ein bisschen so ein therapeutisches Background, auf das ich immer wieder zurückgreife, auch in dieser Arbeit.
Sehr gut, auch danke für die Vorstellung, weil das ist dann, man weiß ja gar nicht, was so an Ideen sonst so vorherrschen bei den Leuten. Also ihr seid nicht irgendwann so irgendwann aufgewacht und habt gedacht, yay, ich gründe eine Beratungsstelle so ohne irgendwie Vorwissen oder Vorkenntnisse, sondern ihr seid Fachkräfte, ihr seid jahrelang dabei, ihr habt anderweitig beziehungsweise eben auch im Beratungskontext, im Deradikalisierungskontext, in der Gewaltprävention und so weiter schon jahrelang Erfahrung auch als Team. Es sind auch nicht nur ihr beide, es sind auch noch ein paar andere, die da im Kosmos drumherum schwirren. Auf jeden Fall. Und das vielleicht vorweg, ne? Also ihr habt da total viel Fachkompetenz und viel Ahnung und seid eben am Geschehen, am konspirativen Geschehen dran. Was ist denn überhaupt eine Verschwörungserzählung, eine Verschwörungstheorie aus eurer Sicht? Also könnt ihr das mal so ein bisschen auf den Punkt bringen? Es wird jetzt einige geben oder jeder hat natürlich eine Vorstellung, aber was ist denn eure Definition oder eure Herangehensweise? Was ist denn das?
Ja, wenn wir irgendwie über Definitionen sprechen, dann greifen wir oft auf die Definition der Kolleginnen Pia Lamberti und Katharina Nokun. Katharina hattest du ja auch schon im Podcast zurück. So, und die haben ja gesagt, bei Verschwörungserzählungen geht es oft darüber, oder es ist eine Annahme erstmal, sich die Welt zu erklären. Und dann geht es oft darum, dass man annimmt, dass es Einzelpersonen und Gruppen gibt, die im Hintergrund wirken und ihre Interessen durchsetzen. Und damit Menschen, größere Me Menschenanzahl auch Schaden zufügen und sie über diesen Schaden im Unklaren lassen. Also das ist so die Definition, mit der wir ganz oft arbeiten, dieses versteckte im Hintergrund wirken, auch was Böswilliges damit bewirken wollen, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Und dann hast du aber ein wichtiges Thema angesprochen. Manchmal ist es echt gar nicht so einfach zu sagen, ist es jetzt eine Verschwörungstheorie, Erzählung oder ist es vielleicht auch wirklich eine Verschwörung? Also ich finde, das ist bei uns auch immer ganz wichtig, dass wir da auch selber immer wieder uns hinterfragen müssen und das manchmal auch für uns gar nicht erstmal so wichtig ist, ist es jetzt real oder nicht real, sondern welche Auswirkungen hat es im Familienumfeld? So, weil manchmal können wir das ja einfach auch selber nicht sagen. Ich bringe immer dieses Beispiel NSA, da haben wir doch damals alle irgendwie gedacht am Anfang, stimmt das irgendwie? Der amerikanische Geheimdienst spioniert uns weltweit alle aus. Und dann ist das ziemlich schnell auch eine gute Beweislage geworden. Oder wenn man sich jetzt auch die Corona-Pandemie anguckt, dass selbst die WHO inzwischen untersucht nochmal, ist vielleicht doch in chinesischen Laboren auch mit diesem Virus geforscht worden, ist vielleicht durch Zufall was rausgekommen, nicht gezielt, aber durch Zufall dieses Virus dann auch rausgekommen, dann macht es irgendwie nochmal deutlich. Auch wir können nicht immer sagen, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie nur oder ist da was Reales dran? Und es ist für unsere Arbeit erstmal auch erstmal zweitrangig, weil wir auf die Konsequenzen gucken, wie das in Familien, in Beziehungen thematisiert wird und was daraus dann resultiert.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Feedback, das ich manchmal kriege, wenn ich eure Arbeit auch teile. Das habe ich schon zuvor mal gemacht, auf Blue Sky zum Beispiel oder anderen sozialen Netzwerken. Dann ist eine Reaktion, die manchmal kommt, schon mehr als einmal, ist dann so, ach, haben wir jetzt ein Wahrheitsministerium? Sind das jetzt die, bei denen man sich meldet und dann kriegt man bei euch so ein Dossier über, weiß ich nicht, über Impfungen und über, ob die Erde flach oder rund ist und so und ihr seid dann die Referentinnen, die den Leuten sagen, wie der Hase läuft. So, und das macht ihr ja nicht, sondern es geht bei euch um die Sozialbeziehungen, richtig?
Genau, es geht in erster Linie um die Sozialbeziehung und gleichzeitig kann ich natürlich erstmal diese erste Tendenz vielleicht auch verstehen. Der Name ist natürlich auch ein bisschen Provokation, das muss man sagen irgendwie. Da fühlen sich der ein oder andere dann doch auch provoziert. Wobei wir es auch immer als Kontaktangebot verstehen. Also bei uns war es auch so, dass gerade in der Pandemie ja wirklich ganz viele Menschen auch angerufen haben, die, sage ich mal, eher im Bereich der Verschwörungstheorien auch selber unterwegs waren, die genau das, was du jetzt auch thematisiert hast, genau auch gemacht haben, am Telefon irgendwie erstmal mit uns ziemlich streithaft ins Gespräch gegangen sind, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren, und gesagt haben, hey, was macht ihr denn da? Ihr seid ja irgendwie auch nur Teil dieses ganzen Propagandaapparats und ihr wollt auch nur Beziehungen zerstören und so weiter. So, oder uns mit einem großen missionarischen Eifer kontaktiert haben, möchte ich sagen. So ein bisschen nach dem Motto, ihr seid der Endgegner, wenn ich euch überzeuge, überzeuge ich alle. So. Und was ich dann oder wir immer relativ schnell gemacht haben, ist irgendwie zu sagen, wissen Sie, auf der inhaltlichen Ebene kommen wir wahrscheinlich nicht so zusammen, aber ich kann Ihnen erklären, was meine Arbeit ist. Und da geht es darum, vor allem Beziehungen aufrechtzuerhalten. So, weil die Menschen, die sich an uns wenden, die Familienangehörigen, ganz oft irgendwie auch das ja traurig finden, dass sie sich von ihrer Mutter distanzieren, gerade, dass dieser Prozess so ein Auseinanderdriften ist. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, dass dieselben Erfahrungen ja auch die verschwörungsgläubigen Personen machen. Also auch die fühlen sich dann einsam, auch die verlieren ihre Liebsten. Und da ist es nicht selten dann auch zu positiven Gesprächsausklängen gekommen, dass die gesagt haben, ja, ihr macht ja eigentlich gar nicht so verkehrte Arbeit. So. Weil wir auch immer sagen, das ist uns auch wichtig, jeder kann auch glauben, woran er will. Das ist im Rahmen des Grundgesetzes ja auch geschützt. So. Bei uns ist dann immer der Punkt, wie gestaltet sich das dann in Beziehungen und wie geht es mit Eigen- und Fremdgefährdung einher vielleicht auch? Also was sind da auch kritische Sachen, wo man hingucken muss, dass sich die Person nicht selber schadet oder anderen schadet?
Ja, wichtiger Punkt, ne? Die Verbindung von Verschwörungserzählungen und Gewalt, ne? Also einerseits klar, man kann glauben, was man will. Andererseits ist eben auch belegt, dass das so Radikalisierungsmechanismen so ablaufen und dass also nicht jeder, der irgendwie eine Verschwörungs- eine konspirative Haltung hat, wird auch gewalttätig. Aber andersrum, ne? Viele, die gewalttätig wurden, hatten dann vielleicht eine. Mal so gefragt, wer meldet sich denn bei euch und ja, also erzählt doch mal ein bisschen, wer meldet sich denn so bei euch und warum?
Ja, der größte Teil der Menschen, die sich bei uns meldet, sind Angehörige. Ganz oft sind das erwachsene Kinder, die sagen, die Beziehung zu meinen Eltern hat sich oft auch seit Corona, in der Beratung merken wir dann, dass es auch vorher oft schon Anzeichen auch gab, stark verändert. Das heißt, der Kontakt ist total problematisch geworden. Meine Eltern bombardieren mich auf WhatsApp oder per Mail mit Links. Die akzeptieren nicht, dass ich da eine Grenze gesetzt habe oder werten mich ab als jemand, der die Wahrheit nicht verstanden hat, der ein Schlafschaf ist und so weiter. Und die aber in der Regel kommen und sagen, ich liebe meine Eltern oder ich liebe mein Geschwisterkind oder wer auch immer da betroffen ist, ja. Manchmal ist es ja auch der Partner oder die Partnerin. Und ich möchte gerne Tools an die Hand bekommen, um diese Beziehung zu verbessern. Ich möchte das verstehen, ja, warum die Person sich da hingewendet hat. Und da arbeiten wir dann sowohl im Einzelsetting als auch bei uns in der Betroffenengruppe, dass sie sich auch untereinander austauschen können mit ihren Belastungen, auch mit dem, was vielleicht schon probiert wurde, zu gucken, hat das funktioniert, müssen wir irgendwie das anders angehen, aber natürlich auch ganz viel zu schauen, wo kannst du für dich selber sorgen und Grenzen setzen und auch durchsetzen. Und wer sich sonst noch an uns wendet, sind Fachkräfte, das heißt Menschen, die in einer therapeutischen Praxis arbeiten, in der Klinik, im Jugendamt, überall, wo sie sozusagen auch mit Erzählungen konfrontiert sind, die sowohl die Beziehungsarbeit erschweren können, als auch, weil sie vielleicht als Behörde selbst abgelehnt werden. Ne? Das ist ja gerade beim Jugendamt auch ein großes Thema. Ich möchte eigentlich mit der Familie arbeiten. Da geht es irgendwie darum, wie die elterliche Sorge verbessert werden kann. Und dann funktioniert der Kontakt aber überhaupt nicht. Ne? Oder ich habe mit Schulabsentismus oder so zu tun. Da gibt es ganz große Unsicherheiten. Und dann haben wir aber auch in einzelnen Fällen verschwörungsgläubige Personen selber oder Personen, die schon so einen Distanzierungsimpuls haben und sagen, na, ich merke, ich habe mich dahin gewendet oder das löst eine wahnsinnige Attraktivität auf mich aus und gleichzeitig habe ich so einen Widerstand oder eine Ambivalenz oder irgendwie geht es mir damit auch nicht gut. Ich habe mich entfremdet von den Personen, die ich gerne mag oder gehe ständig in den Konflikt oder ich bin mit dem Gesetz auch in Konflikt geraten. Ne? Ich bin wegen Kriminalität im Netz irgendwie angeklagt worden. Und ich möchte eigentlich nicht, dass das mir nochmal passiert. Genau, das sind so das breite Bouquet der Ratsuchenden, würde ich sagen, die sich an uns wendet.
Ja, also der soziale Nahbereich, der familiäre Nahbereich ganz oft, aber auch mal Betroffene selber, die merken, hey, ich radikalisiere mich irgendwie oder ich bin irgendwo reingerutscht und es tut mir eigentlich auch gar nicht gut. Ne? Das sind ja auch tatsächlich vielleicht der erste Weg, Selbsterkenntnis. Also ja, wenn man Stunden um Stunden auf, ich weiß nicht, klischeeweise Telegram oder so rumhängt, das tut den Leuten ja auch dann in der Regel nicht gut oder macht sie auf jeden Fall nicht entspannter. Und das ist ja vielleicht ein erster guter Schritt, wenn man merkt, dass es einem nicht so gut tut. Aber sonst auch
Ja, und
Fachkräfte können Sie. Ja, nee, bitte, Tobias. Ja,
vielleicht da
gerne.
kurz ergänzend, das muss man sich ja auch vorstellen, das Weltbild, was einem ja da vermittelt wird, das ist ja auch kein positives, sondern mit Verschwörungserzählungen wird einem ja grundsätzlich auch ein sehr negatives Weltbild vermittelt. Also es sind grundsätzlich, das Menschenbild ist sehr negativ, also die Annahme darüber, dass Menschen irgendwie im Hintergrund wirken und wirklich gezielt auch anderen Menschen schaden, ist ja erstmal kein positives. Und die Szenarien, die da aufgemacht haben, die haben ja oft so was Apokalyptisches. Also wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg, dieser Staat ist nicht mehr handlungsfähig, das Sozialsystem bricht zusammen. Das sind ja alles eigentlich Sachen, die eher negativ wirken und die ja eigentlich keine positive irgendwie Lebensgestaltung ermöglichen. Sondern ich bin ja eigentlich nur noch damit beschäftigt, dann auf diese möglichen negativen Einflüsse irgendwie zu agieren und sehr stark angstgeprägt, so. Und was wir ja auch immer wieder feststellen, sowohl in den Unterhaltungen mit Angehörigen als auch wenn dann Verschwörungsgläubige selbst vor uns sitzen, dass die ein super hohes Stresslevel haben. Und das ist ja total nachvollziehbar. Wenn ich überall irgendwie nur Gefahren sehe, dann bin ich permanent dabei, auch diese abzuscannen. Und ich komme aber auch nicht raus aus diesem Muster. Also ich habe ja keinen Moment der Erholung so richtig. So. Und das ist natürlich was total Destruktives.
Total, das baut einen immensen psychischen Druck auf, wenn Leute sich bedroht fühlen, wenn Leute immer denken, es ist 5 vor 12, ne, wenn Leute auch multiple Krisen, also wir leben ja in einer Zeit echter multiple Krisen, aber wenn man dann auch multiple dazu imaginiert, dann ist das wahrscheinlich, es ist noch schwieriger. Also dieses Weltbild der Täuschung habe ich es auch mal in meinem Buch zum Thema Wahrheit und Verschwörung, ich habe darüber ja auch mal was geschrieben, genannt. Dieses Weltbild der Täuschung ist belastend, das können wir so sagen. Ne? Ja, und dann, also wir haben schon so ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen eingekreist, den Wehrkreis, also wer sich bei euch meldet. Übrigens auch Fachkräfte können sich bei euch melden. Ne? Also auch nochmal eine Einladung. Veritas-berlin.de ist die Webseite. Könnt ihr alle mal vorbeischauen, egal in welcher Form ihr Kontakt aufnehmen wollt, das vielleicht vorab. Aber was sind denn so die Themen? Haben wir auch so ein bisschen angedeutet schon. Was sind denn so die Themen? Was sind aktuelle Themen? Merkt ihr gerade eine Entwicklung? Gibt es Evergreens? Und natürlich negativ gesprochen, aber was sind so die roten Fäden und die thematischen Aspekte, die euch, mit denen ihr immer wieder in Kontakt tretet?
Ja, also die Verschwörungserzählungen, von denen uns hier berichtet wird im Rahmen der Beratung, sind interessanterweise oft ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Aspekten, manchmal auch sich widersprechenden Aspekten. Ist es ganz, ganz selten, dass jetzt eine Person an eine einzelne Erzählung glaubt. Und was hier immer wieder vorkommt, ist natürlich noch die Auswirkung der Corona-Pandemie, also sogenannte Plandemie, die Aufarbeitung des Ganzen, und auch die Frage von Kinderschutz, Schulschließung und was damit verbunden ist. Viele Angehörige berichten auch, dass ihre Eltern, Geschwister und so weiter AfD-Narrative teilen, Russland-Propaganda teilen. Also das ist immer wieder Thema. Ganz, ganz viel auch im Bereich Queerfeindlichkeit, also Antifeminismus, Incel und die Themen, die sozusagen damit zu tun haben. Schulkritik, ja, also bei uns in der Schule herrscht Gender-Gaga, unsere Kinder werden indoktriniert. Also, wo man auch schon wieder so die Kinder als so schützendes Motiv drinne hat, das sehen wir auf jeden Fall immer wieder. Und bei uns landen auch ganz, ganz viele Verschwörungserzählungen, die eine Verbindung entweder zum rechten Spektrum oder auch zu Esoterik haben. Und was dann natürlich immer besonders auffällt, sind sogenannte Heilsversprechen. Das heißt, auch Sorgen, die hier entstehen bei den Personen, die in Beratung kommen, weil sie sagen, meine angehörige Person lässt sich nicht behandeln oder sie nimmt Mittel, die als Wundermittel angepriesen werden, aber eigentlich total gefährlich sind. Und das vermischt sich dann mit Heilkristallen und mit Räucherstäbchen und sozusagen all dem, was man ja sonst auch schon so kennt und was ja per se erstmal nicht problematisch ist, aber in Kombination oder auch wenn es dann darum geht, Krankheiten nicht evidenzbasiert zu behandeln oder auch deren ja Existenz teilweise gar nicht anzuerkennen, auf jeden Fall gefährlich werden kann, ne? Und vor allem, wenn es auch um Selbst- oder Fremdgefährdung oder Kindeswohlgefährdung geht. Genau.
Genau, vielleicht ergänzend. Und was uns, glaube ich, auch die letzten so anderthalb Jahre nochmal aufgefallen ist, ist, dass wir so den Narrativ aus dem Reichsbürger- und Selbstverwalterspektrum zunehmend beobachten. Das heißt, irgendwie Menschen, die sagen, dieser Staat ist eigentlich nicht handlungsfähig. Das hat sicherlich natürlich auch was mit der politischen Krisen zu tun, die wir die letzten Jahre erlebt haben, so. Aber das ist sowas, was ich schon das Gefühl habe, was zugenommen hat. Also so eine sehr abneigende Haltung gegenüber dem Staat und auch ein Zutrauen, dass dieser Staat auch Krisen bewältigen kann, so und daraus herausgehend dann so eine Abwendung auch von diesem Staatssystem und von dem demokratischen System, was zum einen dazu führt, dass Menschen wirklich sagen, ich gründe so eigene Communities oder gehe in bestimmte Communities, also Schlagwort Königreich Deutschland, was wahrscheinlich die größte Selbstverwaltergruppierung in Deutschland im Moment ist, wo sich Menschen dann zurückziehen und sagen, nee, der deutsche Staat existiert ja gar nicht, wir können unseren eigenen Staat gründen und schließen uns da zusammen und bauen da eigene Strukturen auf. So. Aber auch das andere, was wir ja auch beobachten und was wir ja auch feststellen konnten, wenn wir so die sicherheitsbehördliche Perspektive der letzten 3 Jahre nochmal angucken, Menschen, die auch sagen, okay, dieser Staat ist eigentlich nicht so handlungsfähig, wie er irgendwie agiert, weil es Verschwörungen im Hintergrund gibt und so weiter. Und wir müssen diesen Staat eigentlich stürzen oder das, was da als Staat bezeichnet wird, und dann auch in das gewaltsame Spektrum geht. Also sowohl Rückzug als auch, sage ich mal, Gewaltaffinität sind zwei Sachen, die mit diesen Reichsbürger- und Selbstverwalter-Ideen auch zu tun haben. Und das ist schon was, was wir auch feststellen, was immer mehr in die Mitte der Gesellschaft reinrutscht, also diese Staatsferne. Und was schon irgendwie auch uns auch besorgt in dem Kontext.
Verständlicherweise. Also natürlich, man darf kritisch gegenüber dem Staat sein, gegenüber der Regierung. Also das ist ja auch ganz schnell ein Vorwurf, der dann bei mir oder bei euch, bei anderen kommt, so von wegen, wenn man über Verschwörungserzählungen aufklärt und Bildungsarbeit in dem Bereich oder Beratungsarbeit leistet, dann kommt ja auch ganz schnell, ach, darf man jetzt nicht mehr kritisch sein? Müssen wir jetzt alle staatshörig sein? Und du bist doch eigentlich nur eine Marionette, die möchte, dass ich aufhöre, kritisch zu denken. Und das ist natürlich unsere Antwort, dass wir sagen, nein, bitte, gerne kritisch denken, aber es kommt eben darauf an, wie man es macht. Ne? Und wenn man sagt, der Staat wird heimlich gelenkt von dunklen Mächten und wir müssen ihn gewaltsam stürzen, dann ist das eine sehr radikale Aussage, wenn nicht sogar eine extremistische Aussage, wenn sie einen eindeutigen Gewaltbezug hat. Und ja, das sehen wir ja auch ganz oft, diese Verschwörungserzählungen, dass sie eben nicht harmlos sind, ne? Dass sie nicht harmlos sind in dem Sinne, dass sie eine soziale Schadwirkung haben, also dass sie die Gesellschaft als Gemeinschaft durchaus auch zersetzen können, indem man alle gegen alle quasi so imaginiert, ne, und überall eben Täuschung und Verrat und Umsturz vermutet, aber eben auch persönlich radikalisierend, ne? Also was du gerade eben gesagt hast, Jenny, mit auch Esoterik und sowas. Also klingt ja erstmal, ist ja an sich genommen, jeder kann ja meinetwegen ein Räucherstäbchen anzünden und wenn man an Engel glaubt oder so, dann ist das meinetwegen auch erstmal okay oder so. Aber zum Problem wird es eben, wenn ein wissenschaftliches, ein evidenzbasiertes, ein, ja, eben ein wissenschaftlicher Konsens, ein Weltbild und auch was daraus abzuleiten ist, nämlich dass man zum Beispiel eine medizinischen Behandlung folgt, wenn man zum Beispiel Krebs hat oder so, ne? Das wird dann ja abgelehnt ganz schnell, ne? Und es ist oft so ein langsames Entgleiten in ein wissenschaftsfeindliches, eben nicht evidenzbasiertes Weltbild.
Naja,
Manchmal mit tragisch. Ja, bitte gerne, Tobias, ja.
und gerade beim letzten Beispiel, das du gebracht hast, das ist ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes existenziell bedrohend, also lebensgefährlich. Wenn Leute zum Beispiel im Rahmen medizinischer Behandlung Krebsbehandlungen ablehnen, weil sie eher einem Weltbild folgen, das der neuen germanischen Medizin nahesteht, was auch stark mit antisemitischen Verschwörungstheorien ganz oft verknüpft ist und so weiter, und der Idee von Big Pharma und solchen Ideen irgendwie verknüpft ist, dann führt das ja wirklich dazu, und da haben wir ja tragische Beispiele leider in den letzten Jahren auch in Deutschland gehabt, dass Menschen also Krebsbehandlungen nicht durchgeführt haben und dann wirklich auch grausam gestorben sind,
Ja.
so, weil sie viel zu
Ja.
spät irgendwie erst geschnallt haben, oh Gott, das hilft gar nicht. So, und das sind ja dann nochmal, also auch jenseits von der gesellschaftlichen Dimension, wo ich bei dir bin, das ist natürlich auch total stark demokratiegefährdend. So, aber es ist auch auf individueller Ebene wirklich auch sehr tragisch, wenn Menschen das mit sich machen, beziehungsweise da reinfallen und dann ihr Leben praktisch riskieren. Oder das dann auch vor allen Dingen, ich weiß von einem Fall, der mir mal geschildert wurde, dann auch relativ spät erst mitkriegen und dann umschwenken wollen und es eigentlich zu spät ist. Und das ist ja einfach eine furchtbare Vorstellung, wenn man sich das vorstellt, dass man dann nochmal vor dem Tod realisiert, oh Mist, ich hätte was machen können und jetzt ist es zu spät.
Und es muss ja auch nicht mal die Krebserkrankung sein. Ja, also es kann ja auch damit anfangen, dass ich Briefe nicht mehr öffne oder dass ich meine Steuern nicht mehr bezahle oder dass ich das Kind nicht mehr auf die Klassenfahrt schicke und so. Das sind dann so scheinbar kleine Vorkommnisse, die aber in Summe dann einfach den Lebensweg prägen können, ja, und auch zu Überschuldung und so führen können. Also selbst wenn wir diese gesundheitsbezogene Perspektive auslassen, kann das auch existenzbedrohend werden, ne? Aus einem eigentlichen Motiv von ich möchte da nicht mitmachen, ja, und ich möchte mich selber schützen. Und so aus einer Innensicht ist das auch total nachvollziehbar, was ich da mache. Ja, von außen ist es natürlich total schwer erträglich dazu zu gucken.
Ja, und vielleicht auch da, weil du das eben angesprochen hast, Jenny, ich glaube, was am schwersten auch nochmal zu ertragen ist, wenn dann auch noch Kinder dabei sind. So, also auch verschwörungsgläubige Eltern wollen ja nur das Beste für ihre Kinder und trotzdem hat das so massive Auswirkungen. Also wir kennen Fälle, wo einfach Eltern dann auch gesagt haben in der Corona-Pandemie, okay, jetzt kommt diese Pflichtimpfung und die tötet uns alle und deswegen nehmen wir unsere Kinder raus aus der Schule und verschwinden ins Ausland. Und damit wird der Bildungsweg der Kinder komplett unterbrochen. So, die werden keine Schulabschlüsse machen, die in Deutschland anerkannt sind. Das heißt, selbst wenn sie irgendwann nach Deutschland zurückkommen, werden die einfach riesige Herausforderungen haben, hier sich wieder gut zu integrieren, weil ihnen einfach bestimmte Grundvoraussetzungen fehlen. Oder wir wissen auch von anderen Verschwörungsgläubigen, die sich dann wirklich komplett zurückgezogen haben, ihre Kinder auch von der Schule abgemeldet haben, wo die Kinder einfach auch keinen Kontakt zu Gleichaltrigen mehr haben. So, also das sind dann schon so Fälle, wo man dann nochmal besonders irgendwie auch als Fachkraft irgendwie besonders reflektieren muss, wie gehe ich gut damit um, weil das natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigeht, wenn wir hören, dass da Kinder mit drinne sind.
Ja, Stichwort Kindeswohl als besonders sensible Fälle auch. Also was kann man da machen? Also wie geht ihr da vor? Wie priorisiert ihr? Wo gehen bei euch vielleicht auch Alarmglocken an? Mal so gefragt. Ja, was muss passieren, damit ihr besonders hellhörig werdet, vielleicht auch im Bereich Thema Kinder?
Ja, ich glaube, wichtig ist, wenn wir auf dieses Thema Kindeswohl, Gefährdung gucken, auch noch mal ganz klar zu sagen, es gibt die Glaubensfreiheit und Weltanschauungsfreiheit so und es gibt das elterliche Erziehungsrecht, was im Grundgesetz beides extra geschützt ist, auch aus einer historischen Perspektive übrigens geschützt ist, weil gerade mit der Diktaturerfahrung in Deutschland, sowohl im Nationalsozialismus als auch in der DDR lag ja das Erziehungsrecht in erster Linie beim Staat und das wollte man halt verhindern. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig zu betonen, dass das Erziehungsrecht auch ein ganz wichtiges Recht ist, was auch weiterhin bei den Eltern sein soll. Genauso, dass man halt an alles glauben kann. Aber wenn man mit verschwörungsgläubigen Elternteilen vielleicht aufwächst oder einem Elternteil, dann kann das besondere Herausforderungen für die Kinder mit sich bringen. Das sind so 5 bis 6, die uns besonders auffallen. Das eine ist, dass Kinder ein Weltbild, sage ich mal, vermittelt bekommen, was sehr stark angstgeprägt ist. Also Beispiel, denken wir zurück an diese QAnon-Verschwörungserzählung aus Amerika. Da war ja eins der zentralen Motive auch, dass Eliten, böse Eliten, Kinder entführen, in Kellern halten oder Verliesen halten und dass deren Blut dann einen bestimmten Stoff gewinnen, der dann ihr Leben verlängert. Also da werden Kinder gequält. Und wenn ich das natürlich mit Kindern thematisiere, dann kann das Ängste bei Kindern auslösen und das kann dann auch zu regressiven Verhaltensweisen führen, die man dann auch nach außen hin sieht. Also das heißt, dass Kinder, die eigentlich schon viel zu alt sind, wieder anfangen einzunässen, dass sie sehr vorsichtig werden auf einmal im Umgang mit anderen Menschen, so sich da eher zurückziehen. Und solche Sachen. Also das können wir dann auch beobachten. Das Zweite, was wir, glaube ich, beobachten können, ist Schulabstinenz als ganz großes Thema. Das heißt, wir haben es mit einer Menge Eltern irgendwie zu tun, die ihre Kinder dann auch nicht mehr auf die Schule schicken. Zum einen, weil sie das Gefühl hatten, irgendwie in der Schule könnten Eingriffe passieren, die sie nicht irgendwie kontrollieren können, also Zwangsimpfungen. Oder es gab ja zwischendurch auch, das hat ja auch Trump so ein bisschen thematisiert in seinem Wahlkampf, die Idee von wegen Kinder gehen in die Schule, und da wird ihr Geschlecht umgewandelt. So, also es gibt eine große Angst, dass da irgendwas mit den Kindern passiert und gleichzeitig auch noch die Idee von, die Schule macht ja eh nur Propaganda, deswegen schicke ich mein Kind nicht mehr zur Schule. Und dann wird natürlich dem Kind eigentlich zum einen der Bildungsweg sehr, sehr stark erschwert. Zum Zweiten auch die Frage von, wie ist dann der Umgang mit Gleichaltrigen eigentlich noch möglich? Also hat das Kind die Möglichkeit, sich zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln? So ist das eigentlich noch gegeben, wenn es nicht in die Schule geht und nicht mit Gleichaltrigen Kontakt hat. Also das ist was, was wir beobachten. Bei Kindeswohlgefährdung auch konkret, bei verschwörungsgläubigen Eltern immer wieder auch gesundheitliche Fragen. Jenny hat es ja vorhin schon mal angedeutet. Auch so Fragen von, da werden irgendwelche Mittel in den Kindern gegeben, also Chlordioxidlösungen, weil die als Allheilmittel gelten, für alle möglichen Erkrankungen oder Auffälligkeiten, die die Kindern gegeben werden. Wir erleben aber auch, dass Kinder ganz stark unter Loyalitätskonflikten leiden, wenn dann Eltern sich auch trennen aufgrund von Verschwörungserzählungen. Das heißt, dann erzählt das eine Elternteil schlecht über das andere Elternteil oder es werden auch wirklich so Angstszenarien hochgemacht. Ich erinnere mich an einen Fall, wo dann eine verschwörungsgläubige Mutter auch gesagt hat, dein Vater wird eh bald sterben, der ist geimpft. Und was das bei Kindern auslöst für Ängste, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes Thema. Also das sind so Herausforderungen. Ich glaube, wenn wir genau auf das Kindeswohl gucken, dann ist uns immer wichtig, dann geht es erstmal gar nicht so sehr nur um die Verschwörungserzählung, sondern welche Konsequenzen hat das für das Handeln der Eltern und dann auch unmittelbar für das Kind. Und das ist ja auch rechtlich in Deutschland relativ klar geregelt, dass es nicht um die Weltanschauung an sich geht, sondern immer um die konkrete Handlung und den Einzelfall, der zu betrachten ist. Und da unterstützen wir, das gut einzuschätzen, das gut auch zu dokumentieren, wenn sich Leute bei uns melden und dann gegebenenfalls auch Fachkräfte beim Jugendamt mit einzubeziehen, auch zu unterstützen, Fachkräfte im Jugendamt eine bessere Einschätzung zu treffen, weil auch für die ist dieses Thema in Anführungszeichen relativ neu. Die sind in der Pandemie in großer Zahl damit konfrontiert worden, aber eigentlich ist deren Alltag ein anderer. Und da sitzen wir einfach als Fachkräfte mit an Bord beziehungsweise unterstützen.
Sehr gut. Ja, es ist einfach auch, also danke erstmal für den Kontext. Und es ist ja einfach auch total, da hört man raus, wie belastend ja auch dieses Weltbild sein muss. Ne? Und man will da niemanden entschuldigen und so. Gerade wenn das dann auf Kinder abgewälzt wird auch und Kinder eben wörtlich belastet werden, also mit dieser weltanschaulichen Last, die ja auch daraus resultiert. Und man merkt das ja schon auch als Erwachsener, wie unangenehm das ist. Also ich hatte neulich auch einen kleinen Shitstorm und so und gerade dieses, da musste ich gerade dran denken, an so einen Kommentar, ich hatte den ziemlich genauso identisch. Da ging es dann auch darum, dass ich eben auch ja, also da kamen jetzt Impfgegner wieder hervor und haben mir quasi vorgehalten, dass ich während der Pandemie und so, dass ich mich für Impfungen stark gemacht habe. In Klammern mache ich natürlich noch immer. Und dann hat jemand auch geschrieben, erstmal als Kommentar, unter einem Bild von mir. Da haben dann lauter auch Impfgegner Bilder von mir gepostet und so ein, der ist tot, er weiß es nur noch nicht, stand dann dort als Kommentar. Und dann dachte ich erstmal so, ist das jetzt eine Drohung? Will da mich einer umbringen? Und dann erstmal so, nee, ach nee, Moment, das ist einfach, weil ich geimpft bin und weil er denkt, ich sterbe jetzt bald an meiner Impfung und so. Na, und da denkst du echt so, wow. Und das ist schon als Erwachsener einfach krass, sowas zu lesen und sowas zu bekommen und dann zu denken, so, hä, was wollen die eigentlich? Und wenn man sich das vorstellt, wie das wäre, das, aber ich kann es einsortieren, ich komme klar, deswegen keine Sorge, weil jetzt nicht so hier Mitleid, Mitleid, ich komme schon klar. Aber das als Kind so dann abzukriegen und gerade im familiären Bereich und so, ne, das muss ja immens belastend sein. Das muss ja eigentlich, ja.
Absolut. Und gleichzeitig finde ich es auch nochmal wichtig, wenn Eltern sowas machen, dann machen die das nie aus Böswilligkeit heraus. Und das ist, glaube ich, auch da, wo wir Fachkräfte unterstützen, auch nochmal eine Brücke zu diesen Personen zu finden. Zu sagen, okay, guckt euch erstmal auch die Motivlage an und versucht über die Motivlage, und die ist, wir wollen alle das Beste für das Kind, vielleicht auch eine Brücke zu diesen Eltern wieder zu bauen. Weil grundsätzlich muss man gucken, wie man diese Eltern auch in solchen schwierigen Prozessen gut mitnimmt und einbezieht und wo kriegt man die Brücke gebaut. Und was wir ganz oft erleben auch und in Erzählungen hören, ist, dass es natürlich eine große Überforderung gibt, sowohl bei dem anderen Elternteil als auch vielleicht bei Fachkräften, weil das natürlich erstmal auch eine Herausforderung ist. Also jeder, der schon mal mit verschwörungsgläubigen Personen zu tun hat, der weiß, die reden die ganze Zeit, die reden einen in Grund und Boden, die präsentieren ganz viele mögliche Fakten, die man gar nicht nachprüfen kann. Und das macht einen selber so ein bisschen ohnmächtig. So. Und was dann ganz oft passiert ist, was wir erleben, ist, dass Menschen reaktiv werden. Die gehen dann entweder in den Fluchtimpuls und verschwinden und wollen sich einfach nur aus dieser Beziehung rauslösen. So erleben wir leider auch bei Fachkräften manchmal, die sich dann aus Fällen leider viel zu schnell rausziehen, wo sie eigentlich Verantwortung übernehmen müssten. Oder die gehen ins ganze Gegenteil und werden hochgradig aggressiv gegenüber den Personen. Und beides ist natürlich wenig beziehungsfördernd. Und dass wir dann sagen, okay, guckt doch erstmal, wie kriegt ihr eine Brücke hin, wo ihr einen gemeinsamen Common Ground findet. Und der Common Ground ist, wir wollen alle das Beste für dieses Kind. So und guckt, dass ihr das auch erstmal positiv konnotiert, weil das kennt ja jeder von uns. Keiner will in Gespräche gehen und sofort mit einer Anklage irgendwie
Ja.
konfrontiert werden, sondern jeder findet es erstmal gut, wenn man auch guckt, was läuft positiv so und das auch wertschätzt, weil auch bei verschwörungsgläubigen Eltern wird man Sachen finden, die positiv sind und die man wertschätzen kann. Und das kann die Gesprächsatmosphäre schon grundlegend verändern und auch viel mehr Möglichkeiten aufmachen, auch mit verschwörungsgläubigen Elternteilen nochmal ins Gespräch zu kommen.
Und niemand will auch sich gern beleidigen lassen, ne? Also egal, ob man im Recht oder im Unrecht ist, also auch nicht gerade beziehungsfördernd, Aggression, Beleidigung, ne? Also man sagt, du spinnst doch, das ist dann Spinnerei, das ist doch Quatsch, leichtgläubig, genauso wenig, wie man sich Schlafschaf oder Systemling oder Marionette oder noch uncharmantere Dinge nennen lassen. Ich finde, wir haben jetzt ganz gut umrissen, was ihr so macht, was das Problem ist, was die gesellschaftlichen Gefahren von Verschwörungserzählungen sind. Nun ist ja jetzt Weihnachten oder vielleicht hört ihr diese Folgen auch nach Weihnachten. Das kann auch sehr gut sein, ist auch kein Problem. Aber an Weihnachten kommen oder vielleicht vor Weihnachten, es kommen sehr viele Leute zusammen zum Fest der Liebe und es läuft nicht immer unbedingt liebevoll ab. Ne? Also Weihnachten in der Familie ist ja eh oder überhaupt Familienfeste allgemein. Ne? Man trifft sich und trinkt vielleicht auch ein Glas Vino, ne? Und dann die ganzen Konflikte, die man eh hat, kommen dann hervor. Ob es jetzt mit den Eltern ist, den Kindern oder dem Onkel oder wem auch immer. Also lass das Ganze doch mal hier so ein bisschen in die Tipps und Tricks vielleicht auch Richtung drehen. Also was habt ihr denn für Ratschläge? Was kann man denn machen? Wie gehen wir denn möglichst konfliktarm in ein Weihnachtsfest hinein und bestenfalls gut gelaunt wieder hinaus?
Ja, also ich glaube, die allererste Frage, die ich mitgeben würde, ist, will ich überhaupt dahin? Also ich glaube, das ist so eine Vorstellung von, naja, das machen wir jedes Jahr, da muss ich dann auch hinfahren, egal wie schlecht mein Bauchgefühl ist. Und das sage ich dann den Ratsuchenden auch immer, überlegen Sie doch mal, wie ein Weihnachtsfest für Sie aussehen müsste, das sich wirklich schön und gut anfühlt. Und ob das vielleicht bedeutet, dass ich nicht zu meinen Eltern fahre oder dem Ganzen einen abgespeckteren zeitlichen Rahmen gebe. Ja, also vielleicht reicht es ja auch, einen Tag hinzufahren und das kann schon mal Entlastung bringen. Überhaupt mal bei sich reinzuspüren, was möchte ich? Ja, was kann ich auch aushalten gerade? Und dann ist natürlich auch eine Möglichkeit, zu überlegen, inwiefern oder wann lohnt sich ein Konflikt und was lässt sich vielleicht auch vertagen? Ja, wenn ich in einer großen Runde mit 10 Leuten zusammensitze und die Hälfte ist angetrunken, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, auch alles oder jede Diskussion auszutragen. Vor allem haben wir oft Ratsuchende, die sagen, ich fühle mich da total alleine. Ja, niemand deckt mich, niemand springt ein, wenn ich dann sage, hier am Weihnachtstisch möchte ich keine rassistischen Aussagen hören, ja. Und das demotiviert natürlich total und lässt die auch ganz zweifelnd zurück und auch irgendwie so ein bisschen schambehaftet, so von wegen, ja, warum bin ich jetzt die einzige Person, die hier ein Problem hat? Und sich dann zu überlegen, möchte ich das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ansprechen? Gleichzeitig ist es natürlich auch total wichtig, Grenzen zu setzen, gerade wenn es um Demokratiefeindlichkeit geht, ne? Also was wir hier in der Beratung machen, ist auch zu üben, sowas anzusprechen, Grenzen zu setzen und überhaupt sprachfähig zu werden. Und das hat natürlich auch so damit zu tun, sich mal mit den eigenen Werten auszusetzen. Wenn ich weiß, was meine eigene Weltanschauung ist, wofür ich eigentlich stehe und mir das vielleicht auch mal so ein bisschen aufgeschrieben habe, dann ist es manchmal leichter, das dann auch in so einer Situation zu benennen.
Kurze
Und
Nachfrage, Jenny, an dich.
ja.
Wie kann das dann so praktisch ablaufen? Also Grenzen setzen klingt vielleicht wieder ein bisschen abstrakt, aber man ist ja selten mit der Familie beim Dinner und sagt dann, ich setze jetzt hier eine Grenze oder so. Oder wie
Ja.
läuft das dann dialogisch ab? Oder was würdest du
Ja.
vorschlagen? Wie kann man das formulieren? Oder?
Ja. Also ehrlich gesagt würde ich das ganz einfach formulieren und sagen, hey, Onkel Peter, ja, du hast hier gerade eine Aussage getätigt, da stimme ich überhaupt nicht zu. Das finde ich rassistisch, antisemitisch, wie auch immer. Oder ich glaube, das ist jetzt hier gerade kein Thema am Weihnachtstisch und ich wünsche mir, dass wir vielleicht politische Themen ausklammern oder dass wir das noch im Zweiergespräch besprechen. Und ich würde mich freuen, wenn du das lässt oder ich will, dass du das lässt. Ja. Ich glaube, da muss man sich gar nicht super ausgefeilt jetzt irgendeine Kommunikationsstrategie überlegen, sondern klare, einfache Sprache. Am besten ja auch begründen, warum ich das jetzt gerade ablehne.
Ja.
Kann auch helfen, sich auch eine verbündete Person im Vorfeld im familiären Umfeld zu suchen. Also auch zu sagen, ey, du musst ja nicht auch dagegen sprechen, wenn du es nicht kannst, aber werf mir doch wenigstens mal also einen Blick zu, der mir irgendwie zeigt, ich bin nicht alleine, ja, sowas. Nachsorge ist auch, finde ich, wichtig. Also zu gucken, wenn ich jetzt bei der Familie war an Weihnachten und das lief vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgenommen habe und ich habe doch alles runtergeschluckt. Ja, was kann ich denn dann danach machen, damit es mir wieder ganz, also gut geht oder besser damit geht? Manchmal hilft auch ein Settingwechsel, ja, wenn wir nicht diese Fliesentischsituation haben, wo sozusagen alle im Rondell sitzen, auch mal rausgehen, spazieren gehen, nebeneinander laufen, sich nicht so konfrontativ in die Augen gucken, wenn es darum geht, Themen zu besprechen, das kann auch schon total helfen. Und viele unserer Ratsuchenden sagen, na ja, dann muss ich halt mal für eine Zeit lang Thema XY ausklammern, weil es geht gerade einfach nicht anders. Ich wünsche mir den Kontakt, ich wünsche ihn mir aber nicht so, wie er gerade abläuft, das tut mir nicht gut. Und das dann auch so auszusprechen. Und ich glaube auch zu gucken, inwiefern kann ich mit der verschwörungsgläubigen Person irgendwie wieder eine Augenhöhe herstellen. Ja, es bringt jetzt auch nichts von oben herab, so lehrkraftmäßig dann zu belehren oder zu versuchen, die Leute zu überzeugen vom Gegenteil oder selbst in eine Missionierung zu gehen. Das bringt meiner Meinung nach nicht so viel, wenn wir es jetzt mit Personen zu tun haben, die nicht super stark drinne sind, also die jetzt nicht total ideologisch verhaftet sind, ja, dann kann ich auch mal debunken. Das funktioniert manchmal ja auch.
Was meinst du damit? Mit was heißt die Bank? Also was heißt die Banking in dem Kontext?
Naja, wenn jetzt die Person ein Argument bringt, wo ich weiß, dass es wissenschaftlich widerlegt oder einfach nicht richtig, ja, dann kann ich ja auch darüber in den Austausch gehen und sagen, hey, ich habe ein anderes Argument, das habe ich so und so recherchiert, wo hast denn du deine Informationen her? Wollen wir darüber mal in den Austausch gehen? Vielleicht ja auch an einem anderen Tag. Ja.
Der berühmte Faktencheck auch
Genau.
so.
Funktioniert natürlich, also das wissen viele, die mit verschwörungsgläubigen Personen zu tun haben. Oft nicht so gut, ist auch wahnsinnig frustrierend. Und wenn ich halt nur auf dieser argumentativen, informativen Ebene bleibe und nicht mehr in Beziehung gehe, dann verliere ich die Person sowieso. Ja, weil die haben ja wahnsinnig gute Verteidigungsstrategien, ja, also auch Abwertungsmechanismen. Und dann, wie Tobias gerade sagte, eher so zu gucken, was ist unser Common Ground? Was hat die Verschwörungserzählung eigentlich wirklich mit der Person zu tun, die sie mir gerade schildert? Ja, wie kann ich da auch einen persönlichen Anknüpfungspunkt finden? Und wie kann ich auch selber transparent damit sein, was mich eigentlich bewegt? Ja, und was mich da vielleicht auch dran stört? Das wären so die ersten Punkte, die mir einfallen als Tipps und Tricks. Und vielleicht so als No-Gos auch die andere Person natürlich nicht auch auflaufen zu lassen oder selber abzuwerten, ja. Oder auch so eine große Bühne dafür zu geben und dann einfach alles wegzunicken, weil dann fühlt sie sich am Ende vielleicht eher bestätigt. Genau.
Ja.
Genau, vielleicht verstärken nochmal. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, auch in unserer Arbeit, ist immer wieder auch die Frage zu stellen, und wo merkst du das in deinem Leben? Weil wenn man mit verschwörungsgläubigen Personen zu tun hat, dann sind die oft auf so einer Metaebene. Also die Impfung wird uns alle töten. So, und die Erfahrung, die wir aber haben, ist ja, den Menschen geht es gar nicht um alle, die sterben, sondern denen geht es konkret um die Liebsten, die irgendwie gefährdet sind und so weiter. Und immer wieder den persönlichen Bezug zum Leben herzustellen, weil dann versteht man so ein bisschen, wo kommt das her, wo kommt die Person her mit ihren Ideen und findet vielleicht auch Ideen, wie man damit besser umgehen kann. So, also wenn ich eine Angst habe, dass meine Liebsten in irgendeiner Form sterben könnten, weil sie irgendwie geimpft sind, dann kann ich vielleicht eine Absprache treffen, dass ich sage, okay, wir gucken, dass wir uns zweimal die Woche hören telefonisch und du ein bisschen nur eine Rückmeldung kriegst, wie sieht es in meinem Leben aus und wie geht es mir gerade. Vielleicht kann das ein bisschen Entlastung schaffen. So, also viel mehr irgendwie auf der Beziehungsebene anzubieten als auf dieser inhaltlichen Ebene einzusteigen. Das hat Jenny ja auch gesagt, das bringt meistens relativ wenig, weil wir auch festgestellt haben, dass Menschen, die wirklich tief in Verschwörungserzählungen abgerutscht sind, die definieren sich darüber, auch als Person. Die definieren sich, dass sie ein besonderes Wissen haben, die definieren sich, holen sich da Selbstwirksamkeit und Selbstwert, also Grundbedürfnisse, die wir Menschen alle haben. Und solange die nicht andersweitig befriedigt werden, werden die auch weiter an ihren Theorien halten. Da kann ich denen inhaltlich noch so viel entgegenbieten. Und vielleicht eine Sache, die ich immer noch auch so ein bisschen mitgebe, nicht nur Nachbereitung ist wichtig, sondern auch Vorbereitung kann total gut sein. Im Sinne vielleicht auch, wenn ich weiß, okay, da kommt Onkel Hubert, der vielleicht schwierig ist, Onkel Hubert vielleicht auch vorher mal anzurufen und zu sagen, weißt du, ich weiß, wir haben ja dieses Thema, wo wir immer wieder aneinander knallen. Können wir vielleicht gucken, beim Weihnachtsabend das auszuklammern, so. Und wenn es dir aber wichtig ist, dann lass uns danach vielleicht mal einen Spaziergang machen und dann können wir in diesem Spaziergang, und da bin ich bei Jenny, auch sowas zeitlich ruhig begrenzen. Also damit man auch weiß, es ist irgendwann vorbei, wenn es besonders belastend ist. So das zeitlich ruhig auch begrenzen und zu sagen, lass uns einen Spaziergang machen. Da bin ich dann in deiner Position interessiert, da können wir drüber reden, aber an dem Abend also gucken, das vorher schon auszuklammern. Weil ich finde, so ein Vorgespräch, das zeigt ja zum einen, die Person ist mir wichtig. Also mir ist auch wichtig, dass es ein schöner Abend für uns alle wird. So, und ich mache gleichzeitig ein Kontaktangebot. So, also das finde ich noch ganz wichtig. Und eine Sache, die ich immer sowohl Fachkräften als auch Personen sage, überlegt euch vorher, was euer Ziel ist mit dem, was ihr machen wollt. Also ganz praktisch gesprochen, wir kennen vielleicht alle noch diese Situation, Kaffeetisch früher, der Onkel hat irgendwelche Theorien zum 11. September rausgehauen. So in der großen Familienrunde, dann kann ich in zweierlei Art reagieren. Ich kann offen sofort reagieren, wie es Jenny gesagt hat, irgendwie und die sagen und widersprechen. So wichtig ist beim Widersprechen immer Ich-Botschaften, niemals irgendwie Du-Botschaften, sage ich, weil die immer so was Aggressives und Abwertendes oft haben. So und
Also
dann
nicht
ist
sagen, du liegst falsch, das ist eine, immer du und deine Spinnereien, das ist doch was für Leute, ne? Sondern man muss sagen, ich habe den Eindruck oder meiner Meinung nach, und das kommt jetzt bei mir so und so an, ich
genau, also
verstehe
das
dich wie folgt.
viel besser anzunehmen für Menschen, wenn das in so einer Form präsentiert ist als mit diesem Du. So, und wenn das in der großen Runde, wie gesagt, gesagt wird und ich dann widersprechen will in der großen Runde, dann muss mir klar sein, was ist mein Ziel. Und mein Ziel ist dann entweder Entlastung für mich selber zu schaffen, weil es mich selber so belastet, oder irgendwie Personen zu schützen, die noch im Raum sind, weil sie möglicherweise als Opfergruppe von diesen Verschwörungserzählungen gelten oder weil sie vielleicht selber unsicher sein könnten und auch dahin abdriften könnten. Und dann finde ich immer den offenen Widerspruch total wichtig. Wenn ich aber das Gefühl habe, alle im Familienkontext sind meiner Meinung so und keiner wird jetzt dieser Theorie folgen, dann ist es vielleicht besser, kurz mal zu warten und mir den Onkel lieber im Vier-Augen-Gespräch zu nehmen, weil wenn ich das in großer Runde dem widerspreche, dann beschäme ich diese Person. Und Scham ist so ein richtig krasses Gefühl, das kennt jeder von uns. Das führt erstmal zu richtig viel Widerstand. Das heißt, mein Einfluss auf diese Person nimmt wahrscheinlich ab, wenn ich das sofort in großer Runde mache. Und dann werde ich den vielleicht nicht mehr so gut erreichen. Und dann ist so ein Vier-Augen-Gespräch vielleicht nach dem Kaffee trinken viel besser, zu sagen, du, was du da gesagt hast, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Erklär mir das bitte nochmal, so, weil ich bin daran interessiert. Und dann habe ich einen viel größeren Einfluss. Aber da ist natürlich meine Zielrichtung eine andere. Da will ich direkt auf diese Person einwirken. Und im anderen Fall will ich mich entlasten oder andere Personen schützen. Und ich finde, das ist immer total wichtig, sich vorher zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel, wenn ich irgendwie reagiere.
Ja, auch ich, total wichtig, also ich auch in meinen Workshops und so auch immer empfehle, eben, was ihr sagt, die Beziehungsebene von der Sachebene zumindest gedanklich so ein bisschen zu trennen, ne? Also das eine ist ein Faktencheck, eine Korrektur, also ja, Impfungen wirken in der Regel gut und auf jeden Fall im großen Ganzen auf jeden Fall besser als die Krankheit. Ne, Krankheiten sind gefährlicher als Impfungen. So, Fakt, Punkt. Das ist die jetzt zum Beispiel eine Faktenebene. Und dann das Ganze aber dann zu trennen von einer Beziehungsebene von jemandem, der dann eben einfach Angst hat, ne, vor Spritzen, vor Medikamenten, vor Nebenwirkungen, vor ganz seltenen Anomalien oder sowas, ne? Und das dann irgendwie zu trennen und rauszuhören, da ist den Leuten dann erstmal nicht geholfen, wenn man nur sagt, nee, der wissenschaftliche Konsens ist folgender bei, ich weiß nicht, Impfungen, Klimakrise, dies, das oder Politik. Überhaupt auch Politik, das können wir gerne noch mit reinnehmen. Also ist jetzt Wahlkampfzeit, ne? Also ich glaube, das Weihnachtsfest wird wahrscheinlich oder immer besonders heiß diskutiert werden. Es wird und da muss ich mich auch so ein bisschen zurückhalten. Also ich habe natürlich auch die Tendenz, auch in meiner Familie, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dann auch bei solchen Anlässen, dann geht es selbstverständlich auch um Gesellschaft, um Politik und da muss ich und oft auch konstruktiv. Aber ich muss mich da, glaube ich, auch dann zurücknehmen und auch denken, dass eigentlich will man jetzt schönes Weihnachtsfest haben. Und jetzt und den Leuten so dann klar zu machen, hey, hört zu, die Partei, die ich wähle, ist die bessere. Oder Person X, die ich für den besten Kanzler oder so halte, ist der Beste. Das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so das beste Gespräch für den 24., den 25., den 26. Oder zumindest nicht uferlos. Oder was meint ihr?
Würde ich auch total zustimmen. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass Angehörige auch manchmal sich eine wahnsinnige Bürde auferlasten, ne? Also da ist eigentlich der Wunsch, die andere Person da rauszuholen oder sie zu retten oder zu überzeugen. Und wenn ich diesen Anspruch habe, dann kann ich ja fast nur verlieren, ne? Weil wenn jemand davon überzeugt ist und das erfüllt gerade total viele Bedürfnisse im Leben und es sind vielleicht keine anderen Strategien da und die Person hat vielleicht sogar noch ein schönes, erfülltes Gemeinschaftsgefühl auf der Montagsdemo oder im Telegram-Chat oder so, ja, dann will ich ja sozusagen etwas nehmen, was gerade wichtig ist für die andere Person, ja. Und dass ich dann auf Widerstände stoße, ist eigentlich erstmal logisch. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich mich vielleicht von diesem Retten-Gedanken verabschieden und ein bisschen weiter vorne ansetzen, nämlich zu gucken, was verbindet uns eigentlich? Wonach sehne ich mich auch beim Weihnachtsfest? Das sind ja oft auch total schöne Rituale, die damals da waren. Also wenn ich hier mit Klientinnen darüber spreche, dann ist es da immer ganz viel Nostalgie, ne? Also was so schön war. Und vielleicht lassen sich auch die ein oder anderen Rituale, Gemeinsamkeiten und so wieder aktivieren, die eigentlich mal da waren. Bestimmtes Spiel zu spielen, bestimmtes Essen zu essen, ein Lied zu hören, ein Gedicht aufzusagen oder so. Und das bedient vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl, was Verschwörungsgläubige oder die Äußerung, die sie manchmal tätigen, nämlich, dass früher alles besser war und jetzt alles so negativ sich verändert. Ja, also da ist ja auch eine Sehnsucht nach diesem wohligen, verklärten vielleicht auch ein bisschen und gleichzeitig kann es auch auf beiden Seiten dienen, um ein bisschen Frieden zu schaffen.
Ja, und gleichzeitig denke ich, wenn du jetzt das Thema Politik ansprichst, ich glaube, es lässt sich gar nicht so ausklammern. Es ist natürlich was, was uns alle bewegt und was uns alle beschäftigt. Und ich glaube, die Frage ist auch gar nicht, also ich bin immer gar kein großer Freund von Ausklammern. Das ist eine Zeit lang, ist es immer ganz gut. Meiner Erfahrung nach führt das irgendwie langfristig dazu, wenn man anfängt, Sachen auszuklammern, dass eigentlich eine Distanzierung auf Zeit passiert. Also das, was man eigentlich vermeiden will, passiert dann, weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit meinen Angehörigen über bestimmte Themen, die mich bewegen, nicht mehr sprechen. Und diese Liste wird meiner Erfahrung dann immer länger, im Kontext von Verschwörungserzählungen, dann distanziere ich mich auch mit der Zeit. Also ich komme ja nicht mehr in Gespräche, ich vermeide einfach ganz viel. Und so ist es natürlich auch bei der Politik. Und ich glaube, die Frage ist nur, wie redet man über Politik und mit welchem Anspruch? So, also ich glaube, was wir vielleicht nicht unbedingt mit so einem Rettungsidee, aber diesen missionarischen Eifer, den wir, glaube ich, alle bei Politik ganz oft haben, irgendwie, den auch nochmal zu reflektieren und zurückzunehmen. So und gleichzeitig, und das finde ich, wird leider im Moment nicht gut vorgelebt, zur Politik gehört auch Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, auch unterschiedliche Meinungen zu sein, ohne sofort in die Abwertung zu gehen. Und das ist gerade etwas, was, glaube ich, unsere Politik, also ist, man soll immer vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen, aber ich gucke da gerade sehr kritisch drauf, weil ich so denke, auch der politische Diskurs, wie er im Bundestag geführt wird, und zwar nicht nur von der AfD, sondern auch von bürgerlichen Parteien oder den Parteien der Mitte, wie es immer so schön heißt, der ist sehr stark mit Abwertungen, mit Horrorszenarien belegt. Also die Grünen, die schlimmsten Wirtschaftsminister überhaupt waren, so, und wir sind in der Krise schlechthin und die sind die schlimmsten Feinde der Demokratie überhaupt. Und das sagen Parteien gegenseitig von sich, die eigentlich in der Mitte des demokratischen Spektrums stehen, dann finde ich das immer ein bisschen erschreckend, was da irgendwie auch vorgelebt wird auf politischer Ebene. Und ich glaube, das sollten wir auch nochmal für uns reflektieren im Kleinen, dann in der Familie. Wollen wir das wirklich miteinander oder können wir es auch aushalten, dass Meinungen unterschiedlich sind? So, weil dann ist das doch total gewinnbringend. Also darum geht es ja auch, in einer vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen zusammenzuleben, sich die anzuhören und wirken zu lassen. Das finde ich ja auch immer wichtig. Also keiner von uns hört irgendein Argument oder ganz selten und sagt sofort, stimmt, das habe ich noch nie gehört, das ist ja mega geil, ich ändere meine Meinung total, sondern ganz viel wirkt ja einfach mit der Zeit. So. Und ich glaube, da so ein bisschen mehr auch Entschleunigung reinzubringen, auch so in politische Gespräche und in Gespräche miteinander, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen meine ich, dieser missionarische Eifer, der uns, glaube ich, alle so ein bisschen prägt, den müssen wir, glaube ich, alle noch mal ein bisschen reflektieren dann.
Da hast du, glaube ich, vollkommen recht. Also eine pluralistische Gesellschaft lebt natürlich auch von einer Meinungsvielfalt und es muss nicht jeder dogmatisch dieselbe Meinung vertreten. Das ist ja eben dann, wäre auch gerade ein bisschen, ja, ein fast schon einfältiges Bild von Konsens oder von Meinungsfreiheit auch, dass wir alle, wenn nicht alle, in einem Strang ziehen. Andererseits, war auch gerade erst neulich am 10. Dezember der Tag, der Internationale Tag der Menschenrechte und sowas, ne? Also es gibt natürlich auch Themen, wo Leute sagen, also rote Linien, wo Leute sagen, bis hier und nicht weiter, ne? Wo man sagt, okay, das ist jetzt für mich keine andere Meinung, sondern du wertest jetzt vielleicht mich oder eine Gruppe oder Menschen, die mir wichtig sind, in ihrer Existenz ab. Zum Beispiel denken wir jetzt auch gerade auch internationale Politik, denken wir an Syrien, ne, wo sich jetzt gerade ganz viel tut, ne, und ein Land im Umbruch ist. Und bevor das Land überhaupt noch zur Ruhe, bevor der ehemalige Diktator überhaupt wirklich in Moskau gelandet ist, sind schon Jens Spahn und Konsorten und einige andere dabei, gedanklich die ersten Syrer hier wieder in den Flieger zu setzen und drüber zu fliegen in das Land, das gerade erst eine Revolution quasi hinter sich hat und das komplett im Umbruch ist und wo wir gar nicht wissen, wie es in einer Woche aussieht. Sieht oder 2 oder 3 oder 2 Monaten. Und da kann man schon auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, es gibt aber auch Themen, wo ich nicht groß mit mir reden lasse und gerne innerhalb eines bestimmten Rahmens, aber nicht so ganz grundsätzliche Sachen, oder?
Absolut, und das ist ja das, was Jenny auch vorhin angesprochen hat. Grenzen setzen ist so ein zentrales Thema bei uns, immer wieder in der Beratung. Also wir haben ganz viele Klienten und Klientinnen, die irgendwie ein sehr großes Harmoniebedürfnis haben. Also die eigentlich nicht in den Streit gehen wollen und dazu dann auch irgendwie vermeiden, Grenzen zu setzen. Und Grenzen setzen ist aber total wichtig. Und das finde ich auch für uns alle. Also wir alle haben Werte, für die wir stehen und die uns wichtig sind. Und natürlich können wir die ganz klar und sollten die ganz klar artikulieren. So. Da bin ich total bei dir. Und gerade wenn es irgendwie so Abwertungstendenzen sind von anderen Menschen oder auch Gewaltverherrlichung, dann finde ich, darf man sich da ganz klar positionieren. Die Frage ist nur, wie oft dreht man sich dann im Kreis? Ich finde, Grenzen setzen heißt auch Grenzen setzen und im Zweifel auch die Konsequenz benennen. Also das heißt, wenn mir jemand eine rassistische Äußerung am Kaffeetisch präsentiert und ich sage einmal, du, und in dem Fall kann man auch mal du sagen, für mich ist das gerade richtig schwer auszuhalten, weil das nicht mit meinen Werten vereinbar ist. So. So, und ich bitte dich auch nochmal einen Perspektivwechsel zu machen, wenn Menschen das über dich sagen würden, wie das ist, und die Person redet dann weiter, dann muss ich kein drittes und viertes Mal sagen, sondern dann sage ich, weißt du, wenn das jetzt nicht aufhört, dann muss ich diesen Kaffeetisch verlassen, weil dann, ich setze mich dem nicht weiter aus. So, also Grenzen setzen geht auch immer damit einher, dass ich Konsequenzen benenne. So, weil sonst, und das ist unsere Erfahrung in der Beratung, die Grenzen setzen auch manchmal nicht irgendwie respektiert wird. Also dann wirkt es so ein bisschen unglaubwürdig. Also die Frage ist auch immer, wie setze ich Grenzen? Und ich muss mir immer klar sein, wenn ich Grenzen setze, muss ich auch Konsequenzen benennen können und muss das dann auch durchziehen. So.
Jenny, möchtest du noch? Du siehst nachdenklich aus.
Ja, ich glaube, es ist total okay, auch einfach bei sich mal zu bleiben, ne? Also Grenzen setzen heißt ja auch einfach zu gucken, wie ist mein Tag, wie ist meine Verfassung gerade, habe ich gut geschlafen? Kann ich das überhaupt gerade mir vorstellen, in so einen Kontakt, in so ein Gespräch zu gehen? Also ja, wir wollen alle irgendwie so Vorzeigedemokratinnen sein, ja, aber da liegt ja auch einfach manchmal so eine Verfassung vom eigenen Körper und von der eigenen Befindlichkeit dahinter, die das nicht zulässt. Und ich glaube, da so auf sich zu achten und zu gucken, wo stehe ich und was möchte ich gerade, ist total valide. Übrigens auch aus der Perspektive der vermeintlich verschwörungsgläubigen Personen. Ja, kann ja auch sein, dass davon jemand zuhört und sich vielleicht oder vielleicht auch nicht angesprochen fühlt, aber die Frage auch, möchte ich jeden Kampf gerade kämpfen und was brauche ich eigentlich auch gerade? Und was mir auffällt in der Beratung, ist, dass total viele Menschen auch so über Warnsignale vom Körper hinweggehen, ja, also Angstgefühle, Bauchschmerzen und so weiter. Und wo einem der Körper eigentlich ganz klar sagt, boah, das ist gerade zu viel und ich kann das nicht aushalten und ich brauche eigentlich eine Unterstützung oder auch mal Zeit für mich. Und wo es dann auch eine Überlegung sein kann, möchte ich vielleicht dieses Weihnachten auch mal mit der Familie meines Partners verbringen, ja, also mit einer Art von Wahlfamilie, was sich gerade für mich stimmiger anfühlt. Und das kann auch in dem Sinne wirksam sein, weil ich vielleicht mal etwas anders mache als sonst, ja. Also was bisher nicht funktioniert hat, muss vielleicht auch mal verändert werden und ist in dem Sinne dann ein Signal. Also Selbstfürsorge kann total vorbildlich und ein gutes Signal sein und auch so indirekt auch zu einem Umdenken bei der anderen Person führen, ne? Ohne dass es jetzt irgendwie egoistisch oder sowas ist. Das finde ich total wichtig, um nicht auch immer auszuhalten und zu bedienen und was aufrechtzuerhalten, weil es halt fürs Gegenüber so gut funktioniert und ja auch irgendwie ganz angenehm ist, ne? Wenn ich immer runterschlucke und die Harmonie bewahre. Auch wenn ich das nachvollziehen kann. Ich bin auch sehr harmoniebedürftig und ich kann das total verstehen, gerade an Weihnachten.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt irgendwie, den wir ja auch feststellen, die jetzt schon länger diese Arbeit auch machen. Das ist auch für uns eine Herausforderung. Auch wir müssen immer wieder überprüfen, wie gut sind wir eigentlich gerade drauf irgendwie? Also mit welcher Tagesform gehen wir in Gespräche? Wo sind unsere eigenen Grenzen? Weil wir natürlich gerade, wenn wir auch mit Verschwörungsgläubigen selbst irgendwie konfrontiert sind, das sind auch sehr anstrengende Gespräche. So, und es ist auch immer wieder anstrengend, sage ich mal, auf der Beziehungsebene im Kontakt zu sein, weil es natürlich manchmal auch wirklich persönlich wird, in den einen oder anderen Punkt. Auch für uns, wenn wir als Fachkräfte drin sind. So, und dann kann es auch für uns manchmal schwierig werden. Also ich erinnere mich, ich habe dieses Jahr ein Gespräch geführt, auch mit einem Verschwörungsgläubigen, und bin da auch nicht mit einer guten Tagesform rein. Und wir haben uns gegenseitig sehr schnell hocheskaliert gegenseitig. So, und das war eine schwierige auszuhaltende Erfahrung für uns beide. Und wir sind beide dann raus nach 45 Minuten, weil wir gesagt haben, okay, das geht so nicht. So, und es kam relativ schnell auch von ihm dann eine Botschaft, dass er keine Lust mehr hätte, mit mir zu reden. Und ich habe dann nochmal das Gespräch gesucht und habe auch nochmal ihm klar gemacht, wie es für mich war und wo ich die Schwierigkeiten auch gesehen habe von meiner Seite aus, und dass ich auch festgestellt habe, dass ich einfach aufgrund, dass ich da nicht gut gesettelt reingegangen bin, auch vielleicht Grenzen bei ihm überschritten habe und habe mich dafür auch entschuldigt. Und was ganz schön ist aus dieser Erfahrung, warum ich das erzähle, ist, wir haben wieder eine Beziehungsebene gefunden. Und zwar eine sehr fruchtbare Beziehungsebene, aus der, und das ist so eine der Erfolgsgeschichten dieses Jahr, die ich so im Kopf habe, aus der sehr, sehr schöne Gespräche nachher entstanden sind, wo die verschwörungsgläubige Person inzwischen doch einen Großteil ihres Weltbilds irgendwie auch weggelegt hat, sehr reflektiert inzwischen nochmal mit anderen, also mit ihren Stereotypen, die sie im Kopf hatte. Das waren vor allem Stereotypen, die in Richtung Islamisierung Europas gehen, großer Austausch, antimuslimischen Rassismus, und inzwischen doch ein Teil davon sehr stark sich gelöst hat. Wir waren jetzt beim House of Ones vor gar nicht langer Zeit. Das ist ein Projekt in Berlin, wo die drei großen Weltreligionen zusammen ein Gebäude bauen mit verschiedenen Gebetsräumen. Und die Person beschreibt es als eine großartige Erfahrung. Wir haben dort mit dem Imam gesprochen. Sie geht ganz anders auf muslimische Menschen inzwischen zu. So, also eine der Erfolgsgeschichten unserer Beratung, glaube ich, auch, die wir haben. Aber um das nochmal zu sagen, das ist auch für uns immer wieder eine Herausforderung. Auch wir müssen überprüfen, wo sind unsere Grenzen, wie gehen wir mit welcher Verfasstheit in Beratungsgespräche. Also es ist, glaube ich, für alle Menschen eine Herausforderung.
Und es ist ja auch deshalb so eine tragende Erfahrung, weil mit gutem Vorbild vorangehen heißt natürlich auch, dass ich mich im Kontakt auch mal entschuldige, ja, und auch mal sage, hey, da lag ich falsch. Sozusagen meine eigenen Abwehrstrategien und meine eigenen Abwertungsmechanismen und meine eigenen Stereotype und so weiter auch mal hinterfrage, ja, also das nicht immer nur vom Gegenüber erwarte. Und wenn ich dann auch schaue, dass sich beide irgendwie sicher und fühlen und auch das Gefühl haben, sie werden gehört und vielleicht nicht mit allem anerkannt, ja, aber es ist ja auch okay, da Meinungsunterschiede zu haben oder auch bestimmte Aspekte abzulehnen, aber den Menschen hinter der Meinung zu sehen auf beiden Seiten, das ist wahnsinnig tragfähig und hilfreich und auch anstrengend.
Das hast du schön gesagt, den Menschen hinter der Meinung zu sehen. Das ist ein sehr schönes Bild. Und vielleicht können wir das als Leitbild auch so für die Weihnachtszeit und für die Nach-Weihnachtszeit so mitnehmen. Also wir sind mehr als unsere Meinungen, egal wie richtig oder falsch, wie gut begründet oder weniger gut begründet diese Meinungen auch sind, ne? Also wir sind Menschen und Menschen in Beziehung und manchmal eben auch Familie. Und haben alle unsere Vorgeschichten Vorgeschichte und ja, auf jeden Fall. Das kann, finde ich, gut, den Menschen hinter der Meinung sehen und bestenfalls respektieren. Das finde ich eine gute Idee.
Ja, und das öffnet uns auch die Möglichkeit, dass wenn dann jemand doch mal zweifelt, ja, oder in den Distanzierungsimpuls geht, dann auch dran zu bleiben und zu sagen, mein Kanal ist offen. Und auch wenn ich jetzt gerade nicht die Kraft habe, mich mit dir auseinanderzusetzen, wenn du merkst, dass sich bei dir irgendwie was verändert von deiner Einstellung, dann bin ich da und dann haben wir Kontakt. Also ich glaube auch, dass diese Grenzsetzung oder auch eine Kontaktpause oder so, es muss ja auch nicht immer wahnsinnig radikal sein, ne? Und Humanismus heißt eben auch davon auszugehen, dass sich Menschen verändern können und auch bestimmte Aspekte, die destruktiv sind, ablegen können. Und da auch eine Zuversicht vielleicht sich zu bewahren, die aber nicht so doll motiviert, dass ich die ganze Zeit in eine Weltverbesserung gehen muss, ja, sondern auch so eine Art von, ich lehne mich jetzt mal zurück, ich schaffe oder ich mache das, was ich gerade leisten kann und was sich okay und gut anfühlt und was sich auf Augenhöhe anfühlt und das auch bei sich selbst mal anzuerkennen. Ja, das finde ich auch ganz wichtig.
Cool. Also, wir sind hier ganz, also, wir wissen jetzt, was ihr macht. Wir wissen jetzt auch so, was die Themen sind, in etwa auch, wie eine Beratung ablaufen kann. Wie gesagt, das sind ganz unterschiedliche Fälle, da sind ganz unterschiedliche Aufwände notwendig oder eben auch unterschiedliche Methoden, die ihr da habt. Ja, aber jetzt mal so organisatorisch gesehen, welcher reiche Milliardär finanziert euch eigentlich?
Ja, das gehört natürlich auch zur Transparenz dazu. Das haben wir auch auf unserer Website geschrieben. Also wir sind derzeit mit der Beratungsstelle vom Land Berlin gefördert, genauer gesagt von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin kofinanziert, auch noch mit einer Summe, sodass wir derzeit bei ein bisschen unter 1,5 Personalstellen sind, die wir auf 3 Personen aufgeteilt haben. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen wachsen. Aber grundsätzlich, und da sprichst du ein wichtiges Thema an, ist es für Projekte in der Demokratieförderung, in der Extremismusprävention immer wieder auch eine Herausforderung, an Fördergelder zu kommen. So, und das wird die nächsten Jahre wahrscheinlich auch nicht einfacher, wenn wir gucken, wie sich die Bundeshaushalte und die Landeshaushalte entwickeln. Wir haben es ja jetzt in Berlin gehabt, wieder eine lange Diskussion über den Haushalt. Da fehlten 3 Milliarden. Die sind jetzt leider im sozialen Bereich vor allem gekürzt worden, was auch kein gutes Zeichen ist auch für uns, weil wir natürlich auch auf die Angebote im sozialen Bereich auch sehr angewiesen sind. Das sind die Multiplikatoren, mit denen wir arbeiten in der sozialen Arbeit. So, und wenn die nicht mehr da sind, dann können wir nicht nur irgendwie Feuerlöscher spielen, sondern uns fehlt einfach eine große Basis von Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber genau, um auf unsere Situation auch nochmal zurückzukommen, deswegen freuen wir uns auch immer ganz gerne, wenn irgendwie Leute gibt, die sagen, okay, ich finde eure Projekte gut, ich finde die Arbeit, die ihr macht, gut und ich würde gerne spenden und genau, Spendendetails findet man auf unseren Webseiten. Das ist einmal Veritas, was du schon angesprochen hast, veritas-berlin.de oder auch die Seite des Trägervereins, das ist das Interdisziplinäre Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung, kurz IZRD, und die Website ist auch www.izrd. Und dann kann man da auch gerne uns spenden, da freuen wir uns immer sehr drüber, weil wir natürlich auch über die Spenden dann Teile unserer Projekte mitfinanzieren.
Total, ne? Also, ne, gut, dass du es nochmal sagst, ne? Ihr seid kein Wirtschaftsunternehmen, die Beratung ist kostenlos, ne? Also jetzt nicht so, dass man sagt, hey, mir geht's, also ist jetzt keine privat gezahlte Psychotherapie oder sowas. Das ist jetzt, ne, man kann sich bei euch melden und Hilfe erhalten, auch Hilfe, die wirklich Arbeitskraft und Zeit von euch beinhaltet. Und das kostet einen kein Geld. Das ist eben gut aus Klientenperspektive. Aus eurer Perspektive natürlich muss das Geld woanders reinkommen und es kommt rein durch Förderung einerseits, aber eben auch durch Spenden und Unterstützung. Also auch nochmal ganz klar mein Aufruf an alle, die zuhören. Falls ihr die letzte Stunde zugehört habt und dachtet, das ist ja krass, das ist ja interessant, wusste ich nicht, dass das gibt. Schön, dass das gibt. Wäre auch schön, wenn es das weitergeben würde. Also keine Sorge, Veritas wird es auch weitergeben. Aber wie gesagt, es ist prekär, ne? Es ist wirklich prekär. Die Förderlandschaft oder der Haushalt, muss man nicht, ne? Alle, die Zeitung lesen, wissen Bescheid. Es ist momentan eine schwierige Situation. Und insofern ist da finanzielle Unterstützung total willkommen, auch für euch. Und ich hoffe, da wird vielleicht der ein oder andere mal einen Fünfer in den Spendenkorb werfen, sodass eure Arbeit auch nach wie vor weiterhin gut laufen kann. So, das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Habt ihr So abschließend, wir runden jetzt hier so langsam, ne? Wir schließen so langsam ab. Habt ihr noch Gedanken, Sachen, die ihr meine, unsere Hörerinnen wissen lassen wollt? Noch etwas, was ihr mitgeben wollt, sei es nun saisonal zum Jahreswechsel, vielleicht auch Tipps fürs Jahr 2025 oder irgendwas so. Ja, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das eine Botschaft, die ihr noch unter die Leute bringen wollt?
Ja, du hast eben schon ein bisschen angesprochen, wir sind ein Angebot, was gefördert ist und was wirklich auch kostenlos ist und sich an euch da draußen richtet. Das heißt wirklich auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in unsicheren Situationen, ihr merkt irgendwie, ihr braucht da nochmal irgendwie eine Reflexionsfläche, einen Spiegel, der euch gegeben wird oder auch wirklich konkrete Tipps im Umgang mit euren Angehörigen, dann meldet euch gerne auch. Also dafür sind wir ja gefördert und wir unterstützen das ja auch gerne. Das ist unsere tägliche Arbeit. Und was wir immer sagen, lieber einmal ein bisschen früher anrufen als später, weil die Erfahrung einfach auch der Extremismusprävention generell, aber auch im Themenfeld Verschwörungserzählung zeigt, je früher man, sage ich mal, auch auf Personen eingeht, wenn man irgendwie feststellt, da passieren Veränderungsprozesse, die vielleicht nicht so positiv sind oder die eher destruktiv wirken, desto mehr kann man meistens auch noch schneller erreichen. So, wenn man natürlich jemanden hat, der jetzt irgendwie seit 10 Jahren schon in Verschwörungstheorien investiert hat, im Sinne von, der geht immer wieder in die Provokation, da haben sich schon ganz viele Beziehungsabbrüche ergeben, da ist vielleicht auch eine hohe Verschuldung, der wird einfach aus psychologischer Sicht das relativ schwer erstmal ablegen können, weil das ihn stützt. So, wenn der das nicht mehr hat und sich mit den ganzen Problemen auf einmal auseinandersetzen muss, die er hat, dann ist es schwieriger. So. Und deswegen ist es immer einfacher am Anfang, wenn man feststellt, irgendwie, meine Oma driftet irgendwie ab, die guckt sich irgendwie komische Desinformationen an oder so, dann, und ich weiß nicht, damit umzugehen, ruft einfach an, so, aber ruft auch gerne an, wenn es der Onkel ist, der seit 10 Jahren irgendwie schon drinne ist, weil die Erfahrung zeigt, und das habe ich ja eben gesagt, diesen Fall, den ich geschildert habe, das ist ein Herr, der ist schon über 70, hat sich sehr lange mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und ist jetzt trotzdem dabei, sich zu verändern. Also Veränderung ist auch möglich. Da sind wir nicht nur beim humanistischen Menschenbild, sondern da sind wir auch bei unseren Erfahrungen, so. Und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn wir da Menschen unterstützen können.
Ja, also dem kann ich nur zustimmen und freue mich auch total, Jan, dass du uns so diese gemeinsame Stunde geschenkt hast, um darüber zu sprechen. Ich würde auch gerne alle Menschen einladen, die das Gefühl haben, da jetzt angesprochen zu sein, auf dem einen oder auf dem anderen Ohr, und mich auch nur Tobias anschließen, dass es uns hier natürlich auch nicht darum geht, wenn sich Personen, die sich auch von bestimmten Narrativen angezogen fühlen, irgendwie, dass wir die denen wegnehmen wollen, ja, oder dieses Weltbild verändern wollen, sondern das hier ist ja ein Raum, um auch darüber zu sprechen, was einem gut tut und warum es einem vielleicht gut tut und was daran aber auch zu Einsamkeit und zu Entfremdung führt, ja, und ob es auch vielleicht andere Wege im Leben gibt, um wieder ein Gefühl von Wichtigkeit, Wirksamkeit, Selbstwert und so weiter zu finden. Also wir unterstützen da und was ich gerne Angehörigen mitgeben würde, ist, sich auch immer mal wieder verschwörungsfreie Zeiten zu schaffen. Also nicht auch noch jedes Buch nebenbei dazu lesen und
Ja.
jetzt noch jeden anderen Podcast dazu hören. Das kann manchmal ein ganz schöner Overload sein und zusätzlich belasten, zu schauen, was stärkt mich gerade in meinem Leben, was tut mir gerade gut. Gibt es irgendwie Momente am Alltag, wo die sich einfach nur leicht anfühlen, wieder ein bisschen aufzutanken und ich glaube auch eine Langsamkeit reinzubringen. Also was ich sehr gerne mag an der Weihnachtszeit ist so dieses Entschleunigende und es darf auch in Gespräche Einzug halten. Ich muss nicht immer sofort die beste Antwort, das tollste Argument parat haben, sondern es ist auch vollkommen okay zu sagen, ich habe jetzt da keine super Antwort drauf oder ein überzeugendes Argument. Aber wir können das an einer anderen Stelle noch mal weiterführen. Langsamkeit, verschwörungsfreie Zeit und ja, wendet euch gerne an uns, wenn ihr Unterstützung braucht.
Das ist ein prima Schlusswort. Also danke auf jeden Fall für das Gespräch auch von meiner Seite. Danke vor allen Dingen auch für eure wichtige Arbeit. Wie gesagt, ich weiß, was ihr tut, aber ich denke auch ganz oft, wenn ich so höre, auch im Gespräch, so krass, dass ihr es tut. Und ich glaube, jenseits davon, dass ich dafür nicht passend ausgebildet bin, denke ich mir auch manchmal, also voller Respekt und Hut ab, dass das einfach so viel auch Geduld und eben auch Feingefühl von euch voraussetzt, dass ich das gar nicht hätte. Ich bin da manchmal ein bisschen laut. lauter und ein bisschen, ja, eben auch meine eigene Meinung rausposaunt. Und eben deswegen, ich habe mich jetzt auch im Gespräch, ich nehme auch immer selber für mich ganz viel mit aus solchen Gesprächen und Gedanken, weil klar, auch wenn man, ne, auch wenn ich Bücher dazu schreibe, Themen dazu schreibe und mich mit dem ganzen Kram schon Jahre beschäftige, falle ich auch selber manchmal in diese Methoden, in diese, ja, vielleicht auch, ja, in diese Problemchen hinein, ne, dass ich dann selber auch anfange, mich zu streiten, wo ich es nicht sollte, oder dass ich rechthaberisch bin, wo ich zurückstecken sollte oder in Du-Botschaften gleite, wo ich Ich-Botschaften senden sollte. Dementsprechend nochmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Das hat mir nochmal, glaube ich, geholfen, auch zu reflektieren. Und ja, kann jetzt nicht versprechen, dass jedes Abendessen mit mir deswegen komplett diskussionsfrei wird in Zukunft, aber das
Wäre auch ein bisschen
war
langweilig, ehrlich gesagt. Das schätzen wir ja auch an dir.
eben, das wäre auch ein bisschen langweilig. Und also ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die Sie zugehört haben. Danke fürs Zuhören. Meldet euch gerne, schaut euch die Webseite an, www.veritas-berlin.de. Und sonst, ja, einen schönen Jahresausgang, einen schönen Start ins neue Jahr. Euch allen, auch euch persönlich natürlich, auch Tobias, auch Jenny, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart.
Danke dir, Jan.
Ja, schöne Feiertage.
An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, der EWS Schönau. Die EWS Schönau sind bekannt geworden als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Gegründet als Elterninitiative gegen Atomkraft, haben sie vor 30 Jahren zuerst das regionale Stromnetz in Schönau übernommen und beliefern seit 1998 deutschlandweit Kundinnen und Kunden mit 100% Ökostrom. Dabei setzen sich die EWS als genossenschaftlicher Versorger besonders für eine regionale Stromversorgung in Bürgerinnenhand ein und arbeiten nur mit Produzentinnen, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Darüber hinaus tragen die EWS mit einem eigenen Förderprogramm zur Energiewende bei. In 2023 flossen über 2 Millionen Euro in bürgereigene Anlagen und Projekte zur Förderung der globalen Energiegerechtigkeit. Mehr Informationen zur Arbeit der EWS findest du unter www.ews-schönau.de.